machen und na, dann geht's gleich nochmal weiter mit anderen Piratenthemen.
Das finde ich eine gute Idee und das gerade das Handyklingeln war ein super Einwurf, weil wir auf euch auch angewiesen seid, ihr vor den Radioempfangsstationen. Wir haben nämlich jetzt seit ein paar Minuten wieder eine funktionierende Telefonanlage, die wollen wir doch auch gleich mal wieder ausprobieren. Also ruft an, wenn ihr Fragen habt zur Piratenpartei oder überhaupt zu dem ganzen Thema, worüber wir heute reden. Und zwar erreicht ihr uns unter 040, das ist klar, und dann geht's weiter mit 432-500-46. Für jeden, der das nicht aufgeschrieben hat, nochmal zum Mitschreiben. 432-500-46. Und ruft an, genau. Ihr kriegt was auf die Ohren sonst. Bis dann. Wir spielen jetzt erstmal Musik.
Verschlossen zu halten und alle anwesenden Nicht-Familienmitglieder für die Dauer der Sendung aus dem unmittelbaren Hörbereich ihres Rundfunkgerätes herauszubitten, um eine öffentliche und somit für sie gebührenpflichtige Aufführung auszuschließen. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen nun viel Freude bei dem ungestörten Genuss unseres Programms.
Nee, Party ist vorbei. Könnt ihr knicken. Ui, Gebühren für die Künstler. Moment, ich bin auch selber Künstler. Ich bin Lebenskünstler. Hartz IV, zwei Kinder, ein Hund, ein dickes Auto. Ich meine, was ist los? Geh mal! So Open Source.
Yo, ich mach meine Musik für die ganze Welt. Und in letzter Zeit verlange ich dafür nicht mal mehr Geld. Und weil ich meine Tracks auch ins Internet stelle, kannst du sie dir saugen per ISDN oder DSL. Ohne Plattenfirma, ohne A&R, ohne Trara, hey, einfach nur da. Im kostenlosen Verfahren per MP3. Doch so langsam krieg ich Angst, aber nicht vor der Polizei. Denn vor der GEMA, vor der GVL, der GEZ. Die finden das, was hier so läuft, mal erstmal gar nicht weg. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die sich ausdenken, damit wir bloß nicht noch mehr Musik verschenken. Zu viele gute Untergrundbands bekommen durch Internetradios überhaupt erst Präsenz. Was ist härter? Die Zerstörung einer Existenz oder die Bevormundung von Fans? Was ist härter? Hart ist das Ziel, nach dem sie streben. Hart ist, dass sie Dreck auf alle geben. Hart ist nicht der starke Gesicht. Hart ist, wenn Musik an den Geblüten zerbricht. Wenn Mucke ihre Plattform verliert. Das Schicksal derer, die im nächsten Frühjahr verlieren. Ist jeder einzige Zeit. Der geopfert wird, so geht weiter und geh mal den Scheiß.
Wir gehen in die Charts, wir gehen in Herzen. Ein Blick auf die Charts bereitet mir noch Schmerzen. Popstars, Wanted Wonder Images. Kein Wunder, wenn außer statt Talentbedingung ist. Wir brauchen nicht noch mehr Interpreten. Wir brauchen talentierte Typen mit echten Charakteren. Euer Zeug ist zu billig, hat zu wenig Qualitäten. Wir verlangen für den Schrott zu viel Moneten. Finanziert Kopierschutz und Anwaltskanzleien. Ihr versucht den Fans die Hand abzuschneiden. Kriminalisiert den Käufer, der euch finanziert. Kein Wunder, dass ihr ihn am Ende verliert. Schon mal ein Buch mit Kopierschutz gesehen. Denn das ist auch der Grund, warum sie noch über den Ladentisch gehen. Macht so weiter, aber rechnet nicht mit Erfolg. Gute Musik überlebt auch euch. Ja, Mann, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es gibt nur einen Mann, der mir aus der Klemme helfen kann. Boris!
Ich geb euch Feuer! Ist nicht gelogen, Bro. Es gibt auch ohne Gamer sowieso. Gib jetzt mal Gas mit Gemini NC. Und ein dickes Fuck an die Industrie. Es ist sowieso lieber, ein kleiner Banker zu bleiben. Dicke Songs zu schreiben, kostenlos zu verbreiten. Gib deine Meinung, Rules und Style zu feiern. Bitte Mucke zu machen und mit allen zu teilen. Ob Original oder Imitat. Es gibt tausend Bundesbürger potenziell verklagt. Darum sind wir hier auch hier und fragen, was ist das? Es gibt doch schon im Internet. Wir haben
so, da sind wir wieder beim Nerd Alert. So, wir haben ja jetzt schon so ein paar Themen abgehandelt, die ihr irgendwie ja bei euch als sozusagen irgendwie zu Themen, die ihr verfolgen wollt, wenn ihr also sagen, die Hamburger Bürgerschaft kommt. Ich gehe jetzt mal jetzt von der Hamburger Bürgerschaft aus, weil jetzt ihr ja für Hamburg irgendwie sozusagen wahrscheinlich schwerpunktmäßig arbeitet. Aber ihr habt ja noch ganz andere Themen, die ihr irgendwie verfolgt, neben sozusagen Urheberrecht und Tauschbörsen. Geht es ja sowas wie Datenschutz, was ihr auch irgendwie sozusagen, wo ihr dringenden Handlungsbedarf seht.
Das stimmt.
Und da war jetzt auch gerade auch irgendwie letzten Freitag eine relative traurige Entscheidung irgendwie, nämlich die Vorratsdatenspeicherung ist durch. Vielleicht könnt ihr mal dazu was erzählen.
Ja, also die Piratenpartei hat schon lange im Vorfeld vor der Vorratsdatenspeicherung gewarnt, zusammen mit vielen anderen Initiativen, zum Beispiel der AK Vorratsdatenspeicherung und auch FÖBU, Stopp 1984, wie sie alle heißen. Das Problem an der Vorratsdatenspeicherung ist, dass hier die Unschuldsvermutung außer Kraft gesetzt wird. Es werden pauschal 80 Millionen Deutsche überwacht. Es werden alle Telefongespräche, also nicht die Telefongespräche aufgezeichnet, sondern es wird aufgezeichnet, wem ich telefoniert habe. Und bei Handys wird auch aufgezeichnet, in welcher Funkzelle ich mich bewegt habe. Es können also Bewegungsprofile erstellt werden. Es können Profile erstellt werden, mit welchen Leuten ich kommuniziere. Im Internet werden alle Adressen gespeichert, die ich aufgerufen habe und mit welcher Adresse ich selber unterwegs war. Und ich muss hier ganz klar sagen, die deutsche Version der Vorratsdatenspeicherung geht weit über das hinaus, was von der EU vorgeschrieben wird. Weil der EU wird nur vorgeschrieben, dass man speichern soll, mit welcher Adresse man unterwegs ist. Hier in Deutschland wird aber auch gespeichert, welche Adressen ich während meiner Internetsitzung aufgerufen habe. Alle diese Daten können natürlich dazu genutzt werden, um Bürger, sag ich mal, zu diskreditieren. Zum Beispiel ist im Vorfeld der G8-Demos sind Hausdurchsuchungen gelaufen, weil Leute bei Google bestimmte Suchbegriffe eingegeben haben. Und da sage ich mir, wir sind ein freies, demokratisches Land. Wir haben die Unschuldsvermutung. Kann nicht jeder Bürger bei Google das suchen, was er will? Wie kann es denn angehen, dass jemand eine Hausdurchsuchung bekommt, weil er bei Google bestimmte Suchbegriffe eingibt? Das BKA hat das damals damit begründet, dass genau diese Suchbegriffe auch in bestimmten linken Gruppen, die radikal zugeordnet werden, verwendet werden. Das ist aber für mich alles viel zu schwammig und ich bin der Meinung, hier brauchen wir dringend Handlungsbedarf, hier brauchen wir dringend mehr Datenschutz. Nicht umsonst gibt es ja in Deutschland das Post Geheimnis, dass also Briefe nicht geöffnet werden dürfen. Natürlich nur, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dürfen halt Briefe geöffnet werden. Das ist auch ganz klar. Man kann auch Drogen, Päckchen, Bomben verschicken. Klar, die Polizei soll natürlich handlungsbereit sein. Aber die Politiker haben, wie ich immer mal wieder betone, das Internet einfach nicht verstanden. Herr Beckstein oder Herr Stoiber sagen zum Beispiel, ich glaube, Herr Schäuble hat es auch gesagt, Bombenbauanleitungen sollen aus dem Internet verschwinden. Ja, aber was meinen die damit? Soll man jedes Chemiebuch verbieten? Weil in jedem Chemiebuch steht drin, wie man eine Bombe bauen kann. In jedem Physikbuch steht theoretisch drin, wie man eine Atombombe bauen kann. Zum Glück ist es fast unmöglich, an Plutonium ranzukommen. Aber diese Aussagen sind alles hohle Hülsen. Und die schüren eine Terrorhysterie hier in Deutschland. Und letztendlich hat man damit dann auch die Vorratsdatenspeicherung begründet. Das Problem jetzt ist aber, dass sich Terroristen und auch Kriminelle können sich ganz einfach vor der Vorratsdatenspeicherung schützen. Die können halt verschlüsselte Kanäle verwenden, die können Server im Ausland verwenden, die nicht unter EU-Kontrolle sind. Die können halt ihre Daten verschleiern. Wer hier in Verdacht gerät, das sind wirklich die unschuldigen Bürger, also wir alle hier. Und das Problem wird auch sein, die Staatsanwaltschaft wird total überlastet sein mit diesen Daten. Es ist zum Beispiel vorgekommen, dass eine Brandstiftung gewesen ist und die Polizei hat einfach pauschal alle Handybesitzer, die in dieser Zelle eingeloggt waren, angeschrieben und hat gesagt, was habt ihr gesehen? Habt ihr ein Alibi für diese Zeit? Ich meine, das ist eine total schwachsinnige Ermittlungsarbeit. Man muss halt am Tatort gucken, ob man Spuren findet und man muss diesen Spuren nachgehen. Ich will auf jeden Fall vermeiden, dass der Ermittler der Zukunft nur noch eine Datenbankabfrage macht und einfach den ersten Treffer, den er in der Datenbank bekommt, dass er den verhaftet, weil der muss es ja gewesen sein, weil ne, die Fingerabdrücke sind gespeichert, jeder hat seine Nummer, jeder hat die Verbindungsdaten und wenn alles das in einer Rasterfahndung zusammengeführt wird und die Datenbank halt sagt, der Junge ist am verdächtigsten, dann muss er der Täter sein. Ermittlungsarbeit kann so einfach nicht funktionieren. Und deswegen sehen wir diese Vorratsdatenspeicherung eigentlich als große Gefahr. Wir wollen halt die Unschuldsvermutung beibehalten in Deutschland. Wir wollen, dass unsere Polizei weiterhin vernünftig ermittelt und nur im begründeten Tatverdacht halt eingreift und nicht aufgrund irgendwelcher Daten, die total zusammenhangslos sein können. Nehmen wir an, ich habe mich verwählt und derjenige, den ich angerufen habe, ist zufällig irgendwie observiert von der Polizei. Da die Gespräche nicht aufgezeichnet werden, wird nur gespeichert, ich hatte Kontakt zu dieser Person. Also bin ich schon verdächtig. Das kann doch nicht sein, dass ein normaler, unschuldiger Bürger in einem freien, westlichen Demokratie so leicht unter Verdacht geraten kann.
Ja, es geht ja mittlerweile nicht nur um Schlüsselworte, sondern auch, wenn du bestimmte Websites aufrufst, ne, dann kannst du schon in Verdacht geraten, was zum Beispiel die Websites von Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt und so weiter anbelangt. Die Leute, die sich häufiger dort eingeloggt haben, um sich zu informieren, was unsere Regierung über diese Vorgänge zu sagen hat, die sind ja auch schon verdächtigt worden. Die hatten teilweise auch Hausdurchsuchungen gehabt, ohne dass sie jetzt bestimmte Schlüsselwörter wie Bombenbau oder sowas irgendwie damit drin gehabt hatten. Das bedeutet, man kann sich eigentlich gar nicht mehr frei informieren, recherchieren im Internet, ohne in den Verdacht zu geraten, wenn ich mir zum Beispiel eine rechte oder eine linke Website aufsuche, um mal zu gucken, was dort so gemeint wird oder gesagt wird, dann kann ich immer auch gleich in den Dunstkreis dieser jeweiligen Gruppierung, die hinter dieser Website steht, eben auch geraten. Ne? Das heißt, es entsteht eine Schere im Kopf, die halt verhindert, dass ich versuche, mich überhaupt über das Thema zu informieren, ohne dass ich bisher dazu eine Meinung hatte. Und das ist, da wird halt so ein was man ja auch täglich merkt, wenn man mit Leuten redet, dass die Menschen wirklich so eine Art vorauseilendem Gehorsam oder nennen es von mir aus auch Schere im Kopf entwickeln. Ne? Vorsicht vor Kontakten mit irgendwelchen Leuten, weil das könnte auf mich zurückgeführt werden. Und das ist ganz übel.
Ja, was Sigi hier anspricht, ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich denke mal, 1984 haben wir alle gelesen, das Buch. Da wird ja vor dem totalen Überwachungsstaat gewarnt und wir sehen ja durchaus Parallelen im Moment in der aktuellen Politik, dass sich unser Land auch in einen totalen Überwachungsstaat hinbewegt. Und das Problem an der totalen Überwachung ist, dass sich niemand von uns immer hundertprozentig ans Gesetz halten kann. Jeder von uns hat mal im Parkverbot geparkt, ist mal bei Rot über eine Ampel gelaufen, jeder von uns ist mal schwarz gefahren oder vielleicht auch nicht, aber es gibt tausend kleine Bagatelldelikte, die man begehen kann. Nehmen wir an, wir haben ein total überwachtes Land und alle diese Bagatelldelikte werden durch Kameraüberwachung oder andere Überwachungsmethoden aufgezeichnet. Dann ist jeder von uns erpressbar, weil niemand kann sich zu 100% an das Gesetz halten. Ich meine, das Problem ist ja auch, die Gesetze sind so kompliziert, dass nicht mal ein vernünftiger Bürger inzwischen noch die Gesetze alle lesen, geschweige denn verstehen kann. Und dann sind wir halt erpressbar für korrupte Beamte, für, sag ich mal, Politiker, die ihre Macht missbrauchen wollen. Die müssen dann halt nur gucken in ihrer Datenbank, was hat er für Delikte begangen? Und dann schreibe ich ihm einen anonymen Brief oder ich bedrohe ihn ganz offen und ich sage ihm, ich habe deine Daten gespeichert und ich kann dich jederzeit hops nehmen. Und diese Person wird dann immer versuchen, treu dem Regime ergeben zu sein, um halt nicht im Gefängnis zu landen oder in Guantanamo oder wo man sonst landen wird, wenn irgendwann die totale Überwachung draußen ist.
Ja, und da berühren sich wieder diese beiden Punkte, wie zum Beispiel Urheberrecht, angeblich kriminelles Runterladen von Daten, von Musik, Filmen und so weiter. Da hattest du vorhin ganz richtig gesagt, irgendwie im Grunde müsste man ja jeden Schulhof überwachen, um festzustellen, wer hat jetzt in Anführungszeichen illegale Musik bei sich oder tauscht die womöglich auch noch. Da kommt man ja sehr viel weiter und diese Paranoia oder diese Hysterie in Bezug auf wer klaut Musik bezieht sich ja eigentlich auf wesentlich größere Teile des Volkes. Das hat eine wesentlich größere politische Komponente als nur Urheberrecht und dass also ein paar CDs weniger verkauft werden, als das sonst angeblich der Fall wäre. Ne? Diesen Zusammenhang, den muss man eben auch ganz, ganz deutlich darstellen, finde ich.
Ja. Es gibt ja da ja auch ganz klar die Befürchtung, dass diese Daten, die im Moment gesammelt werden, also es gibt ja diesen schönen Bruch, also dass diese, um erstmal nochmal zu, also ich muss jetzt nochmal sortieren, also zu dem, was du vorhin meintest, dass jeder was übertritt. Ich finde, es gibt einen sehr schönen Spruch, das heißt, es geht niemandem irgendwas an, das ich nicht zu verbergen habe. Also das ist schon mal überhaupt irgendwie so ein Grundrecht, was ich habe, dass ich einfach sagen kann, es geht einfach niemanden an, dass ich nichts zu verbergen habe. Also auch wenn ich nichts Negatives mache.
Darf ich hier einmal einen unserer Slogans einbringen? Also ein Slogan der Piratenpartei ist, wir haben nichts zu verbergen, wir haben etwas zu schützen, nämlich unsere Privatsphäre. Ich glaube, darauf willst du
hinaus. Ja, genau. Und das ist das Erste. Das Zweite ist, was ich dann dazu schon durchklang, ist, dass wir einmal sozusagen das Problem haben, dass Massendaten irgendwie einfach erstmal gesammelt werden, ohne dass es irgendwie begründeten Verdacht gibt, dass eine Straftat vorliegt oder so. Und man weiß einfach aus Erfahrung, dass so Datenberge auch Datenbegehrlichkeiten wecken. Mhm. Also das haben wir jetzt, wir haben so ganz frische Beispiele, nehmen wir einfach das Mautsystem, ich erinnere mich noch gut, als es damals eingeführt wurde hoch und heilig versprochen, nein, das ist nur für Abrechnungszwecke. Inzwischen sind sich alle großen Parteien einig, oh, das wollen wir eigentlich haben, um auch irgendwie nach Verbrechensbekämpfung zu verfolgen.
Mit Gesichtserkennungssoftware eingebaut.
So, also das ist einfach, wenn man einmal die Daten hat, dann ist es eine Frage der Zeit, bis dann irgendjemand die Idee hat, Mensch, das können wir ja super dafür benutzen. Und das ist ja das eine. Das zweite ist ja, selbst wenn wir davon ausgehen, dass nur der Staat sozusagen diese Daten benutzen würde, haben wir trotzdem das Problem, wer überwacht die Überwacher. Also wir haben ja jetzt faktisch schon das Problem, dass man zum Beispiel weiß, dass aus Einwohnermeldeämter Adressen verkauft werden. Man weiß, dass zum Beispiel auch schon Abhörmaßnahmen von Leuten, die in den Positionen waren, dass sie das einsetzen konnten, wegen verletzte Eitelkeit, weil die Freundin einen verlassen hat oder sowas, war letztens gerade wieder ein Fall, dass jemand einen Telefon abgehört hat irgendwie oder überwacht hat, jemanden, ohne dass er sozusagen irgendwie das durfte. Das sind ja alles Menschen, die da sitzen. Und das sind sowohl sehr anständige Menschen, wie auch Leute, die sich leicht verleiten lassen, irgendwie des Geldes wegen oder der Emotionen wegen. Und ich denke, das ist genau der Grund, warum wir bestimmte Mechanismen haben, wo wir eigentlich sagen, dass man da halt nicht zu viel Macht reingeben darf an irgendeiner Stelle. Deswegen gibt es ja sozusagen auch das korrigierende Sinn innerhalb des Bürgers, dass halt der Staat nicht zu viel Macht haben darf, damit dann irgendwie sozusagen der Bürger noch eine Möglichkeit hat, das zu korrigieren. Wenn ihr das jetzt so sagt, dann war das ja jetzt sehr einseitig, aber ich meine, man überlegt doch jetzt schon zum Beispiel den Verdacht, dass zum Beispiel genau das, was du mit Musikindustrie meinst, die hat ja zum Beispiel, die hat ja auch jetzt schon Versuche gestartet, sehr schnell an solche Daten anzukommen, die eigentlich nur sozusagen erstmal bis jetzt der Staat erstmal anfordern darf. Sei es zum Beispiel, welche IP jemand gesurft hat und so. Wie seht ihr denn da die Gefahren, wenn man solche Daten sammelt? Das ist einfach nicht nur der Staatsanwalt ist.
Ja, da würde ich mal ganz gerne was zu sagen.
Ich würde ganz gerne einmal noch auf deinen Punkt zurückkommen. Du hast mir da ganz gute Stichwörter geliefert. Warum wir halt so vehement vor dieser Datenspeicherung waren und auch vor der zunehmenden Überwachungshysterie ist, ganz klar, die Gesetze können später missbraucht und gegen uns verwendet werden. Also es wird hier eine Terrorhysterie absichtsvoll geschürt zurzeit in Deutschland, um halt möglichst solche Gesetze durchzubringen. Und wenn wir uns jetzt mal in Europa angucken, so hat in Italien gerade, haben die Hooligans nach den Terrorgesetzen behandelt, nach dem Motto, Hooligans sind eigentlich auch Terroristen. In England wurden Umweltschützer, die am Flughafen demonstrieren wollten, nach den Terrorgesetzen behandelt, weil wer den Flugverkehr behindert, kann eigentlich nur Terrorist sein. Also das zeigt ganz klar, wo die Richtung hingeht, wenn wir jetzt nichts unternehmen, wenn wir jetzt nicht aufstehen, wenn wir uns jetzt nicht wehren. Wir können theoretisch alle später als Terroristen behandelt werden. Und Terroristen, ganz klar, haben keine Rechte, weil das sind halt das Nonplusultra, das Böse schlechthin. Und deswegen müssen wir jetzt verhindern, dass solche Gesetze erlassen werden, weil die können halt missbraucht werden.
Da hätte ich mal direkt eine Frage, weil Das Problem ist, ihr kandidiert ja hier als eine Piratenpartei in Hamburg und wenn sich die Bundespolitik in Sachen Vorratsdatenspeicherung schon auf Europa zurück ausruht und sagt, ja, wir müssen das ja umsetzen. Na, wie wollt ihr mit diesen hehren Zielen, die ich auch alle sehr gut finde, in Hamburg was bewegen?
Ja, also ganz klar, die Piraten sind ja keine deutschlandweite Erscheinung. Wir sind ja ursprünglich in Schweden sind die Piraten gegründet worden und es ist ja inzwischen europaweite Bewegung. Und diese europaweite eine weltweite Bewegung, genau. Aber ich meine, in der Europabewegung der Piratenpartei wollen wir natürlich auch im Europäischen Parlament etwas bewirken. Ganz klar, das hat natürlich alles überhaupt nichts mit Hamburg zu tun. Hier in Hamburg versuchen wir halt möglichst unsere Ziele auf die Hamburger Politik runterzubrechen. Und da können wir ganz klar sagen, zum Beispiel Bildungspolitik. Wir wollen halt den freien Zugang zu Wissen. Deswegen setzen wir uns ein, dass in Hamburg die Studiengebühren wieder abgeschafft werden. Und wir wollen auch erreichen, dass in Hamburg die Schulbücher wieder kostenlos sind. Was von euch vielleicht keiner weiß, ist aber, in Hamburg kosten die Schulbücher inzwischen viel Geld. Und es gibt zum Beispiel Kinder, die haben einen Realschulabschluss gemacht und wollen danach Abitur machen, haben aber kein Geld, sich die Bücher zu kaufen, weil die sehr teuer sind. Und die müssen dann halt ein Jahr arbeiten, um das Geld für diese Schulbücher zusammenzubekommen. Und da sagen wir ganz klar, das kann doch nicht angehen. Jedes Kind hier in Hamburg soll unabhängig vom finanziellen Hintergrund der freie Zugang zu Bildung und Wissen gewährleistet sein. Ganz klar, unser Zugang zu freiem Wissen setzt auch freie Schulbücher voraus.
Ich finde es ja eigentlich auch schon skandalös, dass die öffentlichen Bücherhallen mittlerweile nur noch mit Ausweis zugänglich sind oder wie hoch da die Mitgliedsgebühren sind. In meiner Jugend sah das alles noch ganz anders aus.
Ich wollte mal sagen, das fand ich ganz interessant. Was war, glaube ich, von der Zypris, nämlich genau die dann irgendwann sagte, wegen der Vorratsdatenspeicherung, dass sozusagen nur EU-Recht umgesetzt wird. Und wenn ich mich jetzt dunkel zurück erinnere, war das, glaube ich, 2005, das ging auch von England, glaube ich, damals aus, nämlich dieser Vorschlag mit der Kommission und dem Europarat, diese Abhörmaßnahmen, da wurde damals noch diskutiert zwischen 6 und 2 Jahren. Da erinnere ich mich aber noch, dass die Zypris damals auf den Kompromissvorschlag schon sagte, die hatten damals relativ eng gefasst, wann auf diese Daten zurückgegriffen kann. Und diese gleiche, also die Madame Zypris, die jetzt sagt, irgendwie, wir setzen nur EU-Daten, hat damals sozusagen dafür gesorgt, dass das aufgeweicht wird, dass es nicht nur diese paar wenigen Straftaten sind, sondern dass es viel weiter gefasst sein muss, wer auf diese Daten zugreifen darf. Genau. Also es ist schon sehr, sehr raffiniert, wenn man da mal wieder zurückschaut, wie damals Deutschland sich da bei diesem Gesetz hingestellt hat und wie sie jetzt versuchen zu tun, als ob sie damit gar nichts zu tun hätten, sondern dass das irgendwie jetzt über Europa kommt. Und also das ist schon wirklich doppelzüngig, muss man ganz klar
sagen. Europa, da wollte ich auch noch mal was zu sagen, da habe ich eben auch gelesen, dass da die Musikindustrie, die wir eben ja schon vielfach angesprochen hatten, auf Europaebene, also in Brüssel, da ziemlich stark für die Vorratsdatenspeicherung Lobbyarbeit betrieben hat. Und da ist ja das Ziel auch eigentlich relativ klar. Die erhoffen sich natürlich, dass sie damit die Fallshare oder die Tauschbörsen irgendwie dicht machen können. Was wahrscheinlich sogar der Fall sein würde, wenn sie, wie sie sich erhoffen und auch schon angekündigt haben oder gefordert haben, dass sie einen Zugriff auf diese Daten ohne richterliche Genehmigung bekommen, was natürlich auch nochmal besonders krass ist, dass man, also es ist ja grundsätzlich, wie eben schon rausgestellt, völlig fraglich, ob das überhaupt mit irgendwelchen Grundrechten vereinbar ist, diese Daten überhaupt zu speichern. Und jetzt kommen privatwirtschaftliche Vereine her und wollen ohne richterliche Genehmigung Zugriff auf diese Daten haben, weil sonst hätten sie auch gar keine Chance, damit die Tauschbörsen überhaupt zu bekämpfen. Aber ja, muss man sich mal überlegen, das ist im Grunde ein Bagatelldelikt, wo wir ja auch dafür arbeiten, dass das eben als solcher gesehen wird und irgendwie die Gesetze entsprechend umgeschrieben werden. Also ein sogenannter Bagatelldelikt soll hier mit einer flächendeckenden Überwachung der Bevölkerung bekämpft werden. Da stimmt ja auch schon irgendwas nicht. Also das will ich sicherlich nicht als Grund für die Vorratsdatenspeicherung rausstellen. Da ist die Terrorproblematik oder diese Argumentation wesentlich perfider und gefährlicher. Aber ja, das ist eben auch nochmal ein Grund, den man in dem Zusammenhang auch nochmal sehen muss, dass da halt eben schon ein paar sehr Industrieverbände in Brüssel halt wirklich Lobbyarbeit für diese Vorratsdatenspeicherung aus rein finanziellem Interesse betrieben haben, wie man vermuten kann.
Klar, und das ist ja eben nicht nur die der Staat oder die entsprechenden Behörden, die Missbrauch betreiben können, sondern es geht ja, wie jetzt eben auch angesprochen wurde, darum, dass Firmen, Konzerne einfach auf diese Daten jederzeit Zugriff haben können. Und dann kommen wir wieder zu deinem menschlichen Faktor, dass also dem Datenmissbrauch, dass der Erpressung oder auch der Unmöglichkeit, einen Kredit zu erwerben oder eine neue Arbeitsstelle zu bekommen, aufgrund dieser Daten Tür und Tor geöffnet wird. Das heißt, jeder Einzelne wird durch diese Überwachung erpressbar, durch jeden, der sich diese Daten kaufen kann.
Ich möchte da noch kurz ein Beispiel anbringen. Wir kennen alle unseren Außenminister Fischer. Der hat mal früher Steine auf Polizeiautos geworfen und er konnte trotzdem Außenminister werden. Wenn wir in Zukunft wirklich alle speichern, werden solche Leute verhaftet und werden ein Leben lang im Gefängnis sitzen. Und die haben keine Chance mehr auf ein normales Leben danach. Und jetzt fragen wir uns mal alle, haben wir nicht alle als Jugendliche mal über die Stränge geschlagen? Haben wir nicht alle mal irgendwas gemacht, worauf wir jetzt nicht mehr stolz sind? Und sind wir nicht alle froh darüber, dass diese Daten nicht gespeichert wurden, sondern dass sie vernichtet worden sind? Und sind wir nicht trotzdem alle halbwegs normale oder sogar tolle Mitglieder dieser Gesellschaft geworden? Und dann frage ich mich, wo führt das hin? Führt das nicht zu einem Land der Angst, zu einem unfreien Staat? Ich meine, führt das nicht dazu, dass wir unsere freien westlichen Demokratien, dass wir unsere Kultur einfach aufgeben für eine eigentlich unnötige Überwachung?
Also ich würde mal ganz kurz, also das wäre jetzt eben, nur mal, um das nochmal klarzustellen für die Hörer draußen, die Sache mit der Musikindustrie und den Daten zu geben, also das ist eine Sache, die man befürchtet. Also das war jetzt nicht in dem Zusammenhang des Gesetzes drin vorgekommen. Also eins, was drin vorkommt, nur um das mal klarzustellen. Also ja, auch wenn okay, wir uns, glaube ich, da sehr die gleichen Befürchtungen haben, ist dieses Gesetz schon ganz klar auf ganz klar Straftaten, teilweise auch wieder nicht so klar.
Ja, wobei, ne, es ist schon, was teilweise auch verschwiegen wird von... Es ist, dass diese Daten eben nicht nur bei schweren Straftaten abrufbar sein sollen für die Strafverfolgungsbehörden, sondern auch bei Straftaten, die mittels Telekommunikation begangen werden. Und das ist jetzt schon mit beschlossen und das zielt ja auch relativ klar auf Urheberrechtsverletzungen in Tauschbörsen hin. Also Straftaten, die mittels Telekommunikation begangen werden, darunter fallen eben auch unter Umständen Urheberrechtsverletzungen, die dann hier quasi fast schon gleichgestellt werden mit strafrechtlich.
Obwohl sie eigentlich Bagatelldelikte.
Obwohl es eigentlich, ja genau. Und da ist schon die Befürchtung da, dass das also durchaus schon Einzug gefunden hat. Also.
Und was ich noch ganz interessant fand, ist, also es wird ja jetzt dann auch immer gesagt, das werden ja sozusagen nicht den Nachrichteninhalt gespeichert, sondern nur die Kommunikationsendpunkte sozusagen. Vor 2 Jahren, war eine sehr interessante Studie, wo jemand, es gibt sozusagen, wenn man ja im Internet surft und statt HTTP HTTPS eingibt, hat man eine verschlüsselte Kommunikation mit dem Webserver. Und da hat einer mal untersucht, ob anhand der Antwortzeiten, wenn man sich die Seite nachher analysiert, nicht wieder rausgehen kann, welche Seiten besucht wurden. Und ist zum Schluss gekommen, man kann anhand der Sachen, das kann man sich so vorstellen, wenn so eine Seite eine bestimmte Anzahl Text hat, eine bestimmte Anzahl Bilder, je mehr kann man die Seiten unterscheiden. Wenn die natürlich jetzt alle die gleichen Anzahl Text haben und die gleichen Anzahl Bilder, so wird es schwer. Aber meistens sind Seiten unterschiedlich. Und der hat relativ genau, natürlich gibt es eine geringe Fehlerquote, aber es ist auch weit über die Hälfte, dass er im Endeffekt dann nachweisen doch wieder gucken konnte, was eigentlich, welche Seiten an dem Server besucht werden sollte. Weil wenn man mit HTTPS irgendwie verschlüsselt, sieht man nicht die URL, die er aufruft, man sieht halt nur, dass er sozusagen diese Anfrage gemacht hat und diese Antwort zurückgekriegt hat. Das heißt, wenn man jetzt bei diesen Daten die Zeiten mit aufschreiben würde, wann welche Sache irgendwie gibt, also besteht die Gefahr trotzdem wieder nachzuvollziehen und zurückzuschließen, welche Seiten genau besucht wurden. Also das wird oft gern vergessen und wird jetzt immer so getan, als ob das alles nicht wichtig wäre, weil der Nachrichteninhalt nicht gespeichert wird, aber es gibt Möglichkeiten, das zu rekonstruieren. Fiel mir als erstes gleich ein, als ich das wieder gehört hatte.
So, meine Lieben, ihr seid auf jeden Fall auf der richtigen Seite und wir werden euch auch nicht tracken, aber ihr könnt trotzdem nochmal anrufen unter 040-432-50046. Falls ihr Fragen habt, würden wir uns freuen, wenn es hier gleich mal schellt. Und ja, wir steigen nochmal ein bisschen mit Musik in die Pause und danach geht es nochmal eine halbe Stunde weiter. Also bleibt dran, bis gleich.
Stop that!
Immer noch den Nerd Alert auf FSK. Wir sind wieder zurück aus unserer kleinen Pause und wen haben wir heute zu Gast? Drei Piraten von der Piratenpartei Hamburg. Nochmal kurz zurück. Wir haben ein bisschen über die Historie geredet, über eure Ideen, eure Ziele und wir wollten eigentlich jetzt so das letzte halbe Stündchen noch drüber sprechen, wie man bei euch mitmachen kann, wie man unterstützen kann, wie man selbst Projekte initiieren kann, die in eurem Sinne sind. Wie fangen wir da an? Vielleicht vorne. Also, ihr hattet vorhin erzählt, ihr habt eine Website, über die ihr euch auch organisiert und austauscht.
Genau, das ist www.piratenpartei-hamburg.de.
Sorry, ich habe das Mikrofon zu spät draufgezogen.
Okay, also unsere Webseite findet man im Internet unter www.piratenpartei-hamburg.de Und da möchte ich gerne alle auch aufrufen, dort drauf zu gehen, weil wir brauchen nämlich Unterschriften, damit wir überhaupt zur Bürgerschaftswahl zugelassen werden. Wir sind also eine nagelneue Partei, die in Hamburg noch nie zu einer Bürgerschaftswahl angetreten ist. Und deswegen schreibt uns das Gesetz vor, dass wir 1000 Unterschriften einsammeln müssen, damit okay, wir zur Wahl antreten dürfen.
Da fehlen wohl noch ein paar.
Da fehlen noch über 700 Unterschriften. Mhm. Und es gibt sehr engagierte Piraten, die halt in Hamburg zurzeit unterwegs sind, denen ich nochmal danken möchte. Und ich möchte euch alle bitten, wenn ihr diese Piraten auf der Straße seht, die sind alle immer sehr frustriert, wenn alle immer vorbeilaufen, sagen, nein, danke. Klar, auf der Straße mag niemand angeredet werden. Jeder denkt, man soll ein Zeitschriftenabo auf die Nase gedrückt bekommen. Aber unsere Leute sind wirklich überzeugte Piraten, die kennen auch alle das Parteiprogramm, mit denen kann man auch diskutieren und bei denen kann man dann auch unterschreiben. Und zum einen kann man sich das Formular ausdrucken und uns schicken über die Webseite, aber ihr könnt euch auch informieren, wo wir halt unsere Stände aufbauen. Und dann könnt ihr auch vorbeikommen und bei uns unterschreiben. Und letztendlich können wir nur was verändern, wenn wir auch zur Wahl antreten dürfen. Dann möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir regelmäßig immer am Dienstag einen Stammtisch in der Grete, in der Margaritenkneipe haben. Und auch die Adresse von der Grete könnt ihr über unsere Seite herausfinden, das ist in der Nähe von der S-Bahn-Sternschanze.
Und wenn ich noch weitergehen würde und Pirat selber werden wollen würde?
Ja, das ist auch kein Thema. Jeder in Deutschland kann ab 16 Jahren Mitglied bei uns werden. Und zwar kann man sich zum einen auf unsere Seite gehen oder auch auf die Bundesseite www.piratenpartei.de. Dort kann man sich ein Anmeldeformular herunterladen und die Mitgliedschaft bei uns kostet 20 € im Jahr. Und man bekommt dann auch ein Begrüßungspaket und auch einen Piratenausweis zugeschickt. Und dann kann man selbstverständlich auch in den Landesverbänden mitmachen. Man kann zu den Mitgliederversammlungen gehen, man ist stimmberechtigt. Und man kann halt auch mitbestimmen, welche Ziele wir im Wahlkampf halt umsetzen, welche wir vertreten wollen. Aber man muss dazu auch kein Mitglied sein. Auch jeder Gast ist herzlich willkommen, zu unseren Treffen zu kommen, darf auch sich melden, zu Wort kommen. Ihr dürft euch auch im Wiki oder im Forum bemerkbar machen, wenn ihr halt nicht vor die Tür gehen wollt. Also es kann wirklich jeder bei uns mitarbeiten. Natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr Mitglied werdet, weil nur über eure Mitgliedsbeiträge können wir halt Plakate, Werbematerial drucken, uns bekannt machen auf der Straße. Natürlich dürft ihr auch spenden, wenn ihr wollt.
Und so wie viele Mitglieder habt ihr jetzt momentan?
Deutschlandweit haben wir über 600 Mitglieder, wobei ich sagen muss, dass die Piratenpartei in Bayern am stärksten ist. Ich denke mal, das ist darauf zurückzuführen, dass die CSU... Ich
hab doch gar kein Wasser da.
Dass die CSU in Bayern doch sehr stark umstritten ist. Ja, und bei uns dürfen sogar Landratten Mitglied werden. Also da sind die Piraten doch wirklich sehr, sag ich mal, ne? Human. Hier in Hamburg haben wir leider zurzeit nur so um die 35 Mitglieder und da würden wir uns natürlich freuen, wenn das noch mehr werden würde, weil ich denke mal, wir haben hier wirklich wichtige Themen zu vertreten, die wirklich viele Leute in Hamburg ansprechen und ich kann mir vorstellen, dass es da den einen oder anderen Piraten da draußen noch gibt.
Und Piratinnen sind bei uns auch herzlich willkommen.
Genau, wir wollen Politik für alle Geschlechter machen in Hamburg und auch wenn wir teilweise sehr technische Themen haben, ich meine so Überwachung, Vorratsdatenspeicherung geht auch ne, das Bildung, weibliche Geschlecht an.
Bildung,
sehr wichtiges Thema. Wir sind natürlich für die Gleichberechtigung. Also ich sage immer, wenn wir die Überbevölkerung bekämpfen wollen, müssen wir nur die Gleichberechtigung der Frau in der ganzen Welt durchsetzen, weil Frauen, die gleichberechtigt sind, die halt selber Wissen erlangen dürfen, die halt selber auch Geld verdienen dürfen, haben keine Lust mehr, Kinder zu bekommen. Damit hätten wir das Problem der Überbevölkerung in 0,0 bekämpft.
Und wie muss ich mir so einen Piraten vorstellen? Also ich sehe euch drei, jetzt haben wir aber die Leute vom Hörer oder im Podcast. Ihr seht jetzt nicht aus wie Piraten. Woher kommt ihr oder wie würdet ihr sagen, aus welchen gesellschaftlichen Schichten?
Ja, ich möchte vorher noch mal ein bisschen auf den Begriff Piraten eingehen. Der Begriff Pirat ist natürlich in Hamburg sehr positiv besetzt, zum Beispiel durch den St. Pauli Fanclub. Und ich meine, Klaus Störtebeker wird auch eher als Robin Hood der, sag ich mal, Ost- und Nordsee angesehen. Selbstverständlich distanzieren wir uns natürlich von Gräueltaten der Piraten, aber die im Mittelalter passiert sind. Wir beziehen uns da eher auf das idealisierte Bild des Piraten, wie zum Beispiel durch Filme Fluch der Karibik. Der Abenteuergedanke steckt dahinter, aber der Name Pirat ist auch eine Kampfansage an die Politik. Zum Beispiel wollen wir keine zweite FDP werden, wir wollen keine Umfallerpartei werden. Wir werden immer zu unseren Themen stehen und wir werden niemals für einen Koalitionsvertrag unsere Themen über den Haufen werfen. Deswegen heißen wir Piraten, um den anderen zu zeigen, mit uns könnt ihr sowas nicht machen.
Ich wollte auch mal sagen, die Piratenpartei hat sich ja auch im Internet quasi gegründet, also auf die Reaktion auf die schwedische Parteigründung der Piraten, Piratpartiert, oder wie spricht sich das eigentlich aus in Schwedisch? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das hat sich natürlich hier im Internet gefunden. Also da hatte dann jemand ein Forum aufgesetzt, einfach unter piratenpartei.de. Und da haben sie erstmal, die ersten Interessenten sind einfach ganz von sich aus darauf gekommen, so mal zu gucken, was passiert eigentlich unter piratenpartei.de, so wo es in Schweden schon eine Piratenpartei gibt, mal gucken, was, ob es da in Deutschland auch schon was gibt. Und so haben wir uns eigentlich ganz ursprünglich mal kennengelernt. Also es ist eigentlich eine im Internet entstandene Partei. Und da kann eben auch jeder mitmachen. Wir sind nach wie vor stark über das Internet organisiert, auch über Foren und Wiki und sowas, wie eben angesprochen, kann eigentlich jeder mitdiskutieren. Und da ist eigentlich eine verstärkte Mitarbeit der Parteimitglieder, der Basis sozusagen möglich, auch im Gegensatz zu klassischen Kommunikationsformen.
Das heißt, ich muss eigentlich gar nicht Computer-Nerd oder irgendwie Großpolitiker sein, um euch zu helfen. Ich könnte auch Grafikdesigner sein für Logo oder Plakatentwicklung. Ich kann an wahrscheinlich 1000 Ecken euch helfen. Ja?
Ja, das gibt ja überhaupt in Deutschland sehr viele Menschen, die eigentlich unzufrieden sind mit der politischen Entwicklung. Und was uns fehlt, diesen vielen Unzufriedenen, ist eine gemeinsame Basis. Und ein Teil dieser Basis, so als Forum sozusagen, versuchen wir mitzuentwickeln und zu gestalten. Also auch für Leute, die eventuell nicht so technisch oder layoutmäßig oder musikmäßig orientiert oder beruflich engagiert sind. Wir verstehen uns als ein Teil einer oppositionellen Basis im Grunde genommen.
Mhm. Du hattest das vorhin schon angesprochen in der kurzen Pause, dass ihr auch Projekte unterstützt, die jetzt nicht direkt ein Teil sind der Piratenpartei, sondern die auch gut findet. Magst du das kurz nochmal ausführen?
Ja. Also es gibt ja eine Menge Projekte, die wir schlecht finden. Projekte, die im Sinne der Piratenpartei sind, sind Projekte, wo halt alle mitmachen können und die dann auch wieder kostenlos sozusagen das, was erarbeitet wird, zur Verfügung stellt. Da ist natürlich zum Beispiel ein herausragendes Projekt die Wikipedia. Unter www.wikipedia.de findet man ein Lexikon im Internet, wo halt jeder mitschreiben kann. Das bedeutet, dieses Lexikon entsteht über die Bevölkerung. Dort können halt Wissenschaftler mitarbeiten, aber auch Hausfrauen. Ich meine, jeder ist in irgendeinem Bereich irgendwie Fachmann. Und die Hausfrau vielleicht in Sachen Blumen züchten oder Kräuterbeete anlegen. Und der Wissenschaftler natürlich in diversen wissenschaftlichen Bereichen. Aber dort kann wirklich jeder mitschreiben. Und das hätte niemand für möglich gehalten, dass dort ein Lexikon inzwischen entstanden ist, das selbst große Werke von Bertelsmann und von andere kommerziellen.
Dann nehmen wir Brockhauskreuz, dann gibt es keinen Ärger.
Stimmt.
Also, jetzt haben wir sie.
Also die wirklich kommerzielle Lexikas schon lange in den Schatten stellt. Die Aktualität in der Wikipedia ist wesentlich besser. Teilweise ist die Objektivität nicht so toll, aber die Wikipedia wird ständig weiter überarbeitet. Und basierend auf der Wikipedia könnten wir uns zum Beispiel auch vorstellen, dass es ein Schulwiki gibt, wo zum Beispiel Schüler und Lehrer zusammen ihre Schulbücher entwickeln. Zum Beispiel könnte man ein Unterrichtsprojekt machen, der Deutsch-Dänische Krieg, und Schulen arbeiten halt Artikel zu diesen Themen aus, bauen Aufsätze und laden das Ganze hoch in ein Wiki. Und dann könnten diesen Artikel dann anderen Schulen wieder zur Verfügung stehen. Und wenn man halt genug Artikel zusammen hat, könnte man daraus auch ein Geschichtsbuch machen, das sich die Schüler dann wieder zu Hause ausdrucken können. Und dann haben sie ein kostenloses Schulbuch. Also so könnten wir uns zum Beispiel die Zukunft vorstellen. Dann gibt es die umstrittene Elitenförderung zurzeit in Deutschland. Da werden Elite-Unis gefördert. Da sagen wir uns, wenn schon viel Geld in diese Elite-Unis reinfließt, dann sollen die doch bitte ihre Vorlesungsskripte kostenlos wieder ins Internet stellen. Dann können alle anderen Unis sich die Skripte angucken und können davon wieder profitieren, weil diese Elite-Unis bekommen viel Geld und andere Universitäten müssen darunter leiden, dann sollen die doch bitte dafür, dass sie dann so toll sind und zur Elite gehören, sollen sie doch bitte kostenlos wieder ihre Vorlesungsskripte zur Verfügung stellen. So geben sie etwas Geld wieder der Allgemeinheit zurück und andere Universitäten können dann von diesem Elite-Status halt profitieren. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie man halt heute, sag ich mal, im Sinne der Piraten agieren kann. Und zum Beispiel gibt es auch das Gutenberg-Projekt. Dort sind halt Bücher, die kein Urheberrecht mehr haben, verfügbar. Die ganze Sache ist ja so, die Verwertungsindustrie ist ja so lange an einem Buch interessiert, wie sie damit Geld machen kann. Und das ist so lange, wie sie das Urheberrecht halt auf dieses Buch haben kann. Und sobald man mit diesem Buch kein Geld mehr machen kann, ist es für die Verwertungsindustrie total überflüssig. Und diese Bücher sind dann eigentlich auch nicht mehr verfügbar, weil sie halt nicht mehr hergestellt, nicht mehr gedruckt werden. Und das Gutenberg-Projekt hat sich halt zur Aufgabe gemacht, diese Bücher halt online zur Verfügung zu stellen. Dort kann sich also jeder Texte ausdrucken von Büchern, die man heute gar nicht mehr kaufen kann. Und ich habe neulich auf gulli.com gelesen, es gibt ein Hörbuchprojekt, das auf diesem Gutenberg-Projekt aufsetzt. Dort lesen halt kostenlos Leute diese Bücher vor und dann kann man sie sich auf seinen MP3-Player runterladen und kann sie sich anhören. Und da sind wirklich Kulturschätze dabei, die heutzutage teilweise gar nicht mehr im Handel verfügbar sind. Und das ist natürlich im Sinne der Piraten und das ist auch die Gefahr, vor der wir immer waren. Die Verwertungsindustrie ist so lange mit ihrer Lobbyarbeit an einem Gut interessiert, solange sie damit Geld machen kann. Sobald das nicht mehr der Fall ist, kümmert sich auch keiner mehr drum. Wir wollen halt die Kulturgüter erhalten und wir sind der Meinung, wenn man halt Musik, auf die es kein Urheberrecht mehr gibt, zum Beispiel in Tauschbörsen zur Verfügung stellen könnte, könnten wir dieses Kulturgut billig und kostenlos erhalten und allen verfügbar machen. Darauf wird die Verwertungsindustrie doch niemals kommen, weil das wären unnötige Kosten für sie. Dafür wollen wir uns halt stark machen.
Wie würdet ihr denn Nerd Alert unterstützen?
Ja, also ich muss natürlich sagen, eure Sendung finde ich sehr gut. Leider bin ich erst auf euch aufmerksam geworden, weil jemand von euch mich auf den Stammtisch angesprochen hat, hier in die Sendung zu kommen. Und sonst hätte ich euch gar nicht bemerkt. Ich finde es natürlich sehr toll, dass es so eine Sendung gibt. Ich kann jetzt aber nicht sofort sagen, selbstverständlich würden wir euch gerne unterstützen, aber ich habe mir da keine Gedanken
vor. Bist du nicht 5% der Staatseinnahmen für Nerd Alert irgendwie?
Ja, also ihr kennt sicherlich auch alle die Partei aus dem Titanic-Magazin entstanden. Ja. Die sagen immer am Ende eines Interviews zu den Reportern, wir werden nicht vergessen, wer uns an die Macht gebracht hat. Wir sind natürlich keine Spaßpartei, auch wenn wir einen spaßigen Namen haben. Ich kann hier natürlich keine Versprechungen abgeben. Ne? Wählt mich und ich sorge dafür, dass ihr alle Grundeinkommen habt, dass ihr alle kostenlose Schulbücher habt. Das wäre nicht im Sinne der Piraten. Ich sag euch, wir werden in Hamburg nichts erreichen. Wir haben aber die Hoffnung, dass wenn wir gewählt werden, dass wenn wir uns hier stark machen, dass die großen Parteien unsere Themen irgendwann aufgreifen. So wie die Grünen halt den Umweltschutz reingebracht haben, wollen wir halt ein virtuelles Thema wie Datenschutz, freies Internet in die Köpfe der Politiker reinbringen. Dafür kämpfen wir und das ist halt der Piratensinn, der uns zusammengeschweißt hat.
Okay, wir gehen mal davon aus, ihr seid in der nächsten Bürgerschaftswahl vertreten mit einem mächtigen Stimmanteil. Das ist jetzt ja euer Ziel. Wo seht ihr euch dann in 4 Jahren? Was ist denn, wenn ihr den Schritt gemacht habt?
Ja, also wir arbeiten natürlich parallel mit der Bundespartei zusammen. Wir wollen uns 2009 zur Europawahl aufstellen, weil wir sind der Meinung, dass man über die Europaebene viel besser über die Richtlinien was ändern kann. Hier in Hamburg wollen wir aber ganz konkret dafür sorgen, dass die Studiengebühren wieder abgeschafft werden, dass hier die Schulbücher wieder frei und kostenlos sind. Und wir könnten uns vorstellen, hier eine Menge Bildungsprojekte zu initiieren. Das, was ich eben vorgestellt habe über dieses Schulbuch-Wiki, das wollen wir erstmal ganz klein hier in Hamburg aufziehen. Und dann wollen wir vielleicht dadurch ein Signal setzen für Deutschland. Sowas kann funktionieren. Guckt euch mal an, was Hamburg da für tolle Ideen hat. Die können sich ihre Schulbücher selber zu Hause ausdrucken. Wir brauchen keine teuren Schulbücher mehr. Und ich meine, natürlich, davon wird Hamburg sehr doll profitieren, davon gehe ich aus. Aber das können sich auch Kinder in Berlin dann ausdrucken. Und so wird sich halt der Piratengedanke von Hamburg, von einer Stadt, die eigentlich Klaus Störtebeker hingerichtet hat, wird letztendlich doch von Piraten zum Ändern klargemacht und setzt ein neues Signal für Deutschland. Also das ist meine Hoffnung und meine Idee, wenn wir in die Hamburger Bürgerschaft kommen.
Störtebekers Rache.
Sozusagen.
Was machst du denn mit 5% eigentlich, wenn du die mal kriegst? Jetzt muss ich mich damit mit dem FSK-Vorstand wieder auseinandersetzen.
Ja, das habe ich alles in meinem
Memoiren schon aufgeschrieben. Gleich an den FSK hoffentlich.
Ja, unter der ISBN-Nummer könnt ihr folgendes Buch kaufen, da steht das alles drin. Ich muss das ja irgendwie auch refinanzieren erstmal, bevor ich diese 5% bekomme. Also Spaß beiseite. Habt ihr denn Angst, dass ihr irgendwann durch eure Arbeit und so weiter vereinnahmt wird von anderen? Also gibt es da schon Tendenzen? Ich stelle mir das jetzt so vor, als Gleichnis, die Piraten damals in der Karibik haben teilweise ja auch für die Krone oder für andere Länder gekämpft, waren dann unter dem Namen Freibeuter unterwegs, sozusagen mit Patent, mit Seemannspatent andere Leute umbringen. Wie seht ihr, also das ist jetzt ein sehr weit hergeholtes Beispiel, aber seht ihr da schon
was im Horizont? Kaperbriefe nannte sich das.
Also übersetzt, kommt da schon ein Microsoft und will euch übernehmen?
Die Gefahr besteht natürlich immer. Und ich werde auch häufig auf der Straße angesprochen und da sagen die Leute dann, ja, das klingt ja alles sehr toll und sehr vernünftig, was ihr da machen wollt. Und ich will euch auch gerne unterstützen. Aber was sagt ihr denn zu den Renten? Was sagt ihr denn zu diversen anderen Themen? Also es gibt ja jede Menge Themen, zu denen die Piratenpartei im Moment noch gar keine Stellungnahme hat, weil wir dafür auch gar keine Kompetenz haben. Und da sage ich ganz klar, wir können die Regierung hier in Hamburg nicht stellen und wir werden das auch nicht. Also es wäre illusorisch zu behaupten, dass wir 50% bekommen bei den Wahlen, ne? Und so unrealistisch sind wir auch nicht. Und deswegen haben wir noch Zeit, uns in diese Themen einzuarbeiten und das wollen wir auch gerne machen. Nachhaltige Wirtschaft, nachhaltiges Geldsystem, die Agenda 2110 ist das, glaube ich, die damals von der UNO erarbeitet wurde. Das ist so zum Beispiel der Gedanke, wo ich mir vorstellen könnte, wo es hingeht. Da muss aber in der Partei noch ein Konsens getroffen werden. Letztendlich möchte ich jeden auffordern, uns zu wählen, denn dann können wir vielleicht was ändern und auch in die Parteiprogramme der anderen Parteien etwas einfließen lassen. Wenn wir irgendwann mal über 10% haben, dann können wir uns auch tolle Blöcke aus anderen Parteien kopieren und dann dürft ihr uns auch gerne wieder abstrafen, indem ihr uns nicht mehr wählt, weil wir dann vielleicht doch zu einer FDP geworden sind. Ich habe aber die Hoffnung, dass das mit den Piraten nicht passiert und dass wir halt langsam groß werden können und dass wir halt in diese Bereiche hineinwachsen können. Wir sind im Moment eine sehr thematische Partei, aber wir wollen uns auf jeden Fall dahin entwickeln, dass wir Deutschland sozusagen in eine neue, bessere Demokratie führen können, weil Basisdemokratie ist uns sehr wichtig, Volksentscheide. Wir sind der Meinung, die Politikverdrossenheit kann man mit mehr Basisdemokratie bekämpfen. Das ist natürlich gefährlich, dann könnte zum Beispiel die Bild-Zeitung Politik machen, indem sie halt Bürger manipuliert. Und deswegen sagen wir, wir wollen über unsere Bildungsreform die Bürger hier zu kritischen Menschen erziehen, dass sie sich halt mehr als einem Medium, zum Beispiel der Bild-Zeitung, informieren. Und solche Leute kann man dann auch nicht mehr so leicht manipulieren und solchen Leuten kann man auch eine vernünftige Basisdemokratie hier in Deutschland führen. Das ist so der Weg, wo ich mir vorstellen könnte, wo die Piratenpartei sich hinentwickelt.
Gut, ich glaube, wir kommen auch bald zum Schluss. Du wolltest noch was sagen zu der Musik, die wir auch gerade in der letzten halben Stunde gehört haben.
Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also ich hatte gerade noch was im Kopf zu dem letzten Thema, aber das lasse ich jetzt, das würde jetzt auch wieder zu weit führen, zu der Musik. Weiß ich gar nicht mehr, was wir da... She-Ra. Es ging eigentlich nur hauptsächlich was um ein, ging so um ein Stück eben, She-Ra, genau. Da fiel mir eben Stück ganz, oder haben wir sogar noch eins, ja. Da fiel mir eben ganz spontan ein, dass davon ja einer oder ich glaube sogar zwei Bandmitglieder auch in der Piratenpartei Mitglied sind in Berlin im Landesverband. Das ist auch eine Band, die, ich glaube, ihr habt hier nur Sachen unter Creative Commons Lizenz gespielt heute. Die Musik war alle frei lizenziert und She-Ra haben eben auch ihr erstes Album unter einer freien Lizenz veröffentlicht. Das kann man sich umsonst im Internet downloaden.
Wenn ich hinzufügen darf, das kann man sich bei Musikdieb im Blog runterladen, direkt auf der Seite.
Ja, bei mir im Blog, genau, da findet man das auch direkt auf der Startseite in dem
Player. Wir haben auch auf nerdalert.de immer ein Tracklisting mit den Links, meistens jedenfalls zu den Seiten auch noch. Und ja, falls einem das so jetzt doll gefällt. Jetzt kommt Rock'n'Roll, ja. Also, dann sage ich schon mal Tschüss im Namen auch der anderen beiden Nerds, die einfach jetzt mal nicken.
Der eine ist ganz schön nervös gerade.
Der ist ganz nervös.
Ja, tschüss. Tschüss. Danke auch nochmal. Tschüss.
Ja, danke, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Jetzt. Und viel Erfolg.
Dankeschön.
Ich will nochmal sagen, ich bin überhaupt nicht nervös.
time I knew what I wanted to do with my life was when I was about 4 years old. From that day on, I wanted to sing on the radio. 'Cause I-